Mormon Stories Germany ist eine Produktion der Open Stories Foundation. Alle Spenden an Mormon Stories sind vollsteuerlich absetzbar und dienen allein dem Zweck, Mormon Stories am Leben zu halten und für Mormonen wie dich eine unterstützende Gemeinschaft zu bauen. Wenn ihr die Entwicklung von Podcasts oder die Mormon Stories Deutschland Gemeinschaft unterstützen wollt, dann beteiligt euch oder werdet noch heute ein Abonnent auf mormonstoriesgermany.org.
Okay, also wir haben jetzt eben nochmal gesprochen und festgestellt, dass die Gründung von Warburg war ja 1991 und die Berufung zum Bischof war später. Genau, das Büro in Oberhaching war schon bezogen.
Ja.
Und dann war die Berufung zum Bischof dann Mitte der 90er Jahre, 94, 95 in etwa in der Zeit. Wie lange haben Sie als Bischof gedient? Dann bis 2000?
Nein.
Bis 99? Bis
nur 2000? Drei Jahre.
Nur drei Jahre, ja.
Ja, weil dann ist diese Warburg-Geschichte schon in den irgendwo ruchbar geworden, in der Form. Aber dazu müssen wir das natürlich erst einmal erläutern,
wie
da
kommen wir jetzt gleich
zustande kam, genau. Weil sonst kann man das nicht wirklich verstehen.
Nee, das ist richtig. Also irgendwann wurde die Warburg, die Wirtschaftsanalyse und Beratung AG, als Aktiengesellschaft gegründet.
Correct.
Das war 1991.
Das Thema, das Ursprungsthema war, wie der Name sagt, wirtschaftliche Analyse und Beratung. Das heißt, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben und haben gesagt, bevor ich jemandem irgendwas empfehlen kann, egal was auch immer das ist, muss ich erstmal analysieren. Das, was heute so groß propagiert wird von den Banken, haben wir damals als Erste in der ganzen Branche schon umgesetzt und praktiziert, indem wir bestimmte Bereiche des Lebens des Interessenten, sage ich jetzt mal, analysiert haben. Wir haben gesagt, was verdient der? In welcher Lebenssituation ist er? Wie ist sein Familienstand? Was will er eigentlich? All diese Dinge, die haben wir damals schon praktiziert. Aber, wie schon erwähnt, das war ein bisschen ein schwieriges Brot, weil unsere Honorare nicht akzeptiert wurden. Das war damals einfach noch nicht so, sondern da hat jeder hat irgendeine Beratung angeboten, die selbstverständlich kostenlos, weil er dann an der Provision dessen verdient hat, was er verkauft hat. Und wir haben ihm gesagt, das wollen wir nicht, wir sind neutral, wir sind unabhängig und wollten das anders gestalten. Mussten aber feststellen, wie ich vorher ja schon in meiner eigenen Geschichte, mussten wir feststellen, die Zeit war noch nicht reif. Aber dann hat sich ein Tor aufgetan. Zu uns stieß ein Mann, der händeringend zu uns kam und sagt, Leute, wir haben hier eine Vielzahl von hochinteressanten, umweltfreundlichen Technologien, die aber von den Banken nicht finanziert werden, weil denen das zu unsicher ist. Habt ihr nicht eine Idee, wie man das gestalten kann oder etwas machen kann, damit diese guten Ideen nicht alle, ähnlich wie die Idee vom Fax, ins Ausland abwandert? Und ich war damals in Kontakt mit einer Wissenschaftlergruppe in Göttingen, im betriebswirtschaftlichen Bereich, die damals schon eine Idee verfolgt haben, die ich dann aufgegriffen, verfeinert und umgesetzt habe. Nämlich mit folgender Idee. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, hatten wir auf deutschen Sparbüchern 200 Milliarden D-Mark auf Sparbüchern. Aber die Eigenkapitalquote der durchschnittlichen deutschen GmbH lag bei 18%. Erstes Semester Betriebswirtschaft Ein Unternehmen, das mit weniger als 30% kapitalisiert ist, befindet sich im sogenannten schleichenden Konkurs. Das war mit der Grund, dass wir gesagt haben, Moment einmal, es muss doch einen Weg geben, so wie in anderen Ländern auch, wie zum Beispiel bei den Angelsachsen, dass sich die Menschen privat an der Wirtschaft beteiligen, und zwar unmittelbar beteiligen. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass das Instrument der GmbH ein völlig ungeeignetes Instrument war, weil es für ganz andere Zwecke gedacht war und konzipiert worden ist zur Zeit Bismarcks. Und wir haben dann die Aktiengesellschaft als das richtige Instrument erkannt. Und zwar haben wir eine Symbiose geschaffen, eine Verbindung geschaffen zwischen einer sogenannten stillen Gesellschaft, das heißt also einer sagen wir, unmittelbar beteiligten Gesellschaft und der mittelbaren Beteiligung über Aktien. Und diese Symbiose hatte zum damaligen Zeitpunkt auch noch den großen Vorteil, dass man die ganzen Vorkosten, die entstanden und entstehen bei so einem Projekt, logischerweise, diese ganzen Vorkosten, die sogenannten Weichkosten, die belasten die Aktie oder den Wert der Aktie enorm. Logischerweise bei den Analysten, wenn die Aktie analysieren, dann haben die ja diese ganzen Daten in Form der Bilanz auf dem Tisch liegen. Und daraus ergab sich dann eine dramatische Unterbewertung der Aktien, eben wegen dieser sogenannten Weichkosten. Und das schreibe ich auf meine Fahnen, ganz klar, das war meine Idee, herzugehen und zu sagen, okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gründen eine Aktiengesellschaft und innerhalb dieser Aktiengesellschaft schaffen wir eine stille Gesellschaft. Und dieser sogenannten stillen Gesellschaft, und zwar einer sogenannten atypisch stillen Gesellschaft, ordnen wir sämtliche Vorkosten bis zur Fertigstellung des Projektes zu. Das heißt, die werden durch die stille Gesellschaft gedeckt. Und die wiederum konnte diese Vorkosten, so, das war rechtlich absolut einwandfrei, zu 100% von der Steuer absetzen. Das heißt also, wir sind hergegangen, haben diese Aktiengesellschaften gegründet, haben die stillen Gesellschaften gegründet, und haben dann als allererstes sämtliche Vorkosten, die zustande kamen, bereits im Vorfeld abgefangen, haben sie durch Beteiligte bezahlt sozusagen, die in diese stille Gesellschaft hineingegangen sind, in dem vollen Bewusstsein, dass das natürlich ein Risiko hat, aber auch in der absoluten Sicherheit, dass das Geld, das sie dort einsetzen, für sie zu 100% steuermindernd ist. Und es war eine Sensation. Und das hat damals auch zu einem gigantischen Erfolg geführt.
Das glaube ich. So kam man dann ja auch zu insgesamt, ich glaube, was die Presse gesagt hat, ca. 240 Millionen D-Mark, die investiert worden sind von verschiedenen
Investoren. Ja, das stimmt nicht. Investoren. Waren über 2 Milliarden, aber das ist wieder was anderes.
Und die, also man hat mal gemutmaßt, dass es wohl hochginge in Richtung 600 Millionen D-Mark, aber das waren jetzt mehr so grobe Schätzungen im Maximum. Von 2 Milliarden weiß ich nicht. Steht auch nirgendwo in der Presse.
Nein, Gott sei Dank.
Ja.
Weil die nie richtig verstanden haben, was eigentlich los war.
Weil, dass es irgendwo steuerlich begünstigt sein muss, ist klar, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ja die ganzen öffentlichen Gelder auch in diese Projekte mit hineinflossen, und zwar im 10-stelligen Millionenbetrag, nicht im
Moment,
höheren.
Aber nicht in die stille Gesellschaft. Das ist jetzt genau der Kasus Knaxus. Die Richter wollten uns ja damals unter anderem wegen Subventionsbetrug.
Subventionsbetrug, richtig,
genau. Dranklicken, das ist ihnen nicht gelungen.
Okay.
Und zwar ist ihnen eigentlich gar nichts gelungen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nur Tatsache ist, dass genau das nicht eingetreten ist, weil dadurch, dass sämtliche Vorkosten, die entstehen konnten und entstanden sind, in der stillen Gesellschaft waren, waren die Aktien völlig lastenfrei. Das hat bedeutet, jeder Aktionär, der sich da beteiligt hat, hat eine Aktie gehabt, erstens mal von einem Unternehmen, das eine Eigenkapitaldeckung von 100% hatte, und zum Zweiten, dessen Aktienkapital völlig unbelastet war. Die Substanz des Unternehmens war gänzlich unbelastet, weil das alles in der stillen Gesellschaft war. Und die stille Gesellschaft hat das getragen, weil sie zu 50% quasi durch den Staat subventioniert war. So jetzt mal grob. Und als ich das erarbeitet hatte, dieses Konzept, haben wir gesagt, okay, damit können wir an die Öffentlichkeit, das können wir verkaufen und damit können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich, wir können der notleidenden Industrie, also dieser Recyclingindustrie etc., konnten wir helfen. Gleichzeitig konnten wir diese ja sehr vernünftige und hilfreiche Technologie durchsetzen und gleichzeitig die Spreu vom Weizen trennen.
Aber wie funktioniert das? Also es ging ja darum, dass man zum Beispiel alte NVA-Panzer einschmelzt und verarbeitet zum Beispiel, oder?
Ja.
Wie konnte das profitabel sein?
Also, das ist jetzt die einfachste aller Übungen.
Weil es war ja nicht profitabel. Also was die Presse sagt, ist, dass es hierbei wirklich zu extremen Kapitalverbrennungen gekommen ist.
Nein, also das ist falsch.
Genau.
Das ist absolut falsch. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Ich sag mal so, gegen kriminelle Energie kann sich niemand schützen. Gar keine Frage. Tatsache ist aber folgendes. Wir haben mit unserer sogenannten Trendtech, hieß die damals, ein Anlagenkonzept aus der Schweiz umgesetzt. Und dieses Konzept hat dazu geführt, dass man über eine Art Zentrifugalkraft zum Beispiel Plister-Sorten rein trennen konnte. Plister ist, ich zeige es Ihnen, das ist eine sogenannte Plisterverpackung. Die besteht aus zwei Teilen. Nämlich einmal aus hochwertigstem, dünn verdampftem Aluminium und Plastik. Beides miteinander verbunden ist wertlos. Aber beides voneinander getrennt ist wieder ein wertvoller Rohstoff. Und jetzt sind wir durch die entsprechenden Beziehungen damals auf ein Unternehmen aufmerksam geworden, das von der Bundesregierung den Auftrag hatte, im Zuge dieses ganzen Abrüstungsprogramms, das damals ja lief mit den Russen, die russischen Kampfpanzer zu demontieren, sozusagen unbrauchbar zu machen. Nun muss man wissen, dass allein die Buntmetalle, die in einem Panzer ganz normal verarbeitet sind, allein diese Buntmetalle entsprechen einem Gegenwert von etwa 2 bis 3 Millionen D-Mark damals.
Pro Panzer?
Pro Panzer. Dann gab es bei den russischen Panzern noch eine Besonderheit. Nämlich in diesen russischen Panzern war für bestimmte Elektronikbereiche zwangsweise Gold vonnöten, weil die anderen technischen Materialien, die das ersetzen hätten können, in Russland nicht verfügbar waren zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das hat dazu geführt, dass das Auseinandernehmen eines solchen Panzers, wenn man es richtig gemacht hat, und unter Einsetzung dieser Technologie zum Beispiel, nämlich, da haben sie die Kabelbäume, so wie sie waren, aus dem Panzer rausgerissen und in diese, unter Anführungsstrichen, Zentrifuge geworfen. Und hinten raus kam sortenrein das Plastik der Ummantelung und das jeweilige Buntmetall. Und allein über diesen Weg, dann mit dem Gold, dann mit der Zuzahlung, die man ja bekommen hat, das Unternehmen, das die Panzer entsorgt hat, hat ja von der Bundesregierung pro Panzer einen bestimmten Betrag an sogenannter Zuzahlung erhalten. Und das alles zusammen hat eine fantastische Rendite erwirtschaftet. Das Problem bei der ganzen Geschichte war natürlich, und das ist immer eine Imponderabilie bei so neuen Technologien, dass die Technologie nicht von Anfang an sauber lief. Das heißt, es hat fast 2 Jahre gedauert, bis man die Maschinen so weit justiert hatte, eingestellt hatte und so weiter, dass das, was man damit erreichen wollte, tatsächlich auch rausgekommen ist. Und dieser Prozess fiel genau in den Zeitraum, in dem man uns damals den Prozess gemacht hat.
Nochmal, wie kam es dazu, dass es zu diesem Prozess gekommen ist? Also wie kam man so stark in die Untersuchung? Der Max Strauß war involviert als Rechtsberater, der, glaube ich, auch ganz satte Honorare bezogen hatte.
Ja, normal. Wie jeder andere auch.
Okay,
also wir haben insgesamt etwa regelmäßig zwischen 10 und 12 Anwälte bei uns beschäftigt.
Aber der hatte natürlich ein eigenes Netzwerk, nicht?
Ganz genau, das ist der Punkt.
Steckte mutmaßlich voller krimineller Energie.
Hat sich ja gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Er wurde ja in allen Punkten freigesprochen.
Ja gut, aber das sieht ja wohl mit diesen nicht versteuerten Airbus-Deals mit dem Karl-Heinz Schreiber, wo er ja auch involviert war, dann
ja, anders aus. Ja, aber das spielt keine Rolle. Man hat den Strauß über 20 Jahre hinweg verfolgt. Richtig gehend verfolgt. Ich war und bin mit ihm befreundet.
Sehr gut. Okay.
Deshalb kann ich das beurteilen.
Ja.
Und ich kann festhalten und feststellen, dass ein anderer Mensch, der weniger stark gewesen wäre, wäre an dieser Hetzkampagne, die wirklich 20 Jahre lang auf ihn losgetrommelt ist, wäre daran zerbrochen und kaputt gegangen. Ganz ohne Frage. Und das war einer unserer Probleme. Nämlich, dass offensichtlich die Staatsanwaltschaft der Überzeugung war.
War das der Manfred Wick?
Also das war der Staatsanwalt damals.
Der Oberstaatsanwalt,
ja, genau. Richtig. Genau.
Lassen wir uns mal einige Fakten zusammenstellen. Also, dass die Presse sagt, ist, dass als die Sache platzte, 200 Polizisten, 19 Staatsanwälte an 74 Objekten Hausdurchsuchungen durchgeführt haben. Mhm. Man hat 50.000 Arbeitsstunden aufgewendet, um 350.000 Seiten Unterlagen zu durchforsten, 120.000 Kontobuchungen nachzuvollziehen, 4.500 Indizien zu überprüfen, 300 Zeugen zu befragen und 130 Büros und Wohnungen zu durchsuchen. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir erst mal gedacht, also wir haben ja schon alle mal dünne Bretter gebohrt und mal dicke Bretter gebohrt, aber so ein dickes Brett haben nicht viele gebohrt.
Naja, man muss natürlich sich über Folgendes im Klaren sein. Wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt uneingeschränkt und anerkannt Marktführer weltweit auf dem Gebiet der Umwelt- und Recyclingtechnologien. Weil als natürlich bekannt wurde, dass wir sowas finanzieren, haben wir eine eigene Abteilung einrichten müssen mit einem hochkarätigen Fachmann, das heißt mit dann mehreren, die hereinkommenden Technologien zumindest so weit vorgeprüft haben, dass man sagen konnte, okay, das könnte Sinn machen, und zwar sowohl technisch als auch wirtschaftlich. Und jetzt gehen wir in die Detailprüfung. Und das haben wir dann außenstehenden Institutionen zugeordnet.
Wie viele Gesellschaften gab es innerhalb der Warburg?
Also,
oder des Warburg
wir hatten in dieser Zeit 18 Aktiengesellschaften.
Wie viele Mitarbeiter?
Wenn man alles zusammennimmt, bundesweit etwa 4.500.
4.500 Mitarbeiter?
Ja.
Forschung, Entwicklung?
Ja, da waren der Vertrieb, alles, was halt da dazugehört. Mhm.
Und das ist aufgebaut worden innerhalb von, sagen wir mal, grob 7 Jahren.
Nein, 3 bis 4 Jahre.
Ach, mit, okay, zur Zeit Ihrer Bischofsberufung war die Sache schon voll am Glühen.
Ja.
Okay.
Eindeutig.
Bestanden hat es letztlich dann bis, sagen wir, 99 circa.
99, ja, ist in der Tat, wir sind am 20. Januar 2000 verhaftet worden. Mhm. Da ist natürlich dann alles zusammengebrochen, das ist völlig klar.
Ja.
Das, weil ja nicht nur wir verhaftet worden sind, sondern alle, die in diesem Geschäft eine verantwortungsvolle Position hatten, wurden zu dem damaligen Zeitpunkt, wie man ja nachlesen kann, mit einem gigantischen Aufwand verhaftet. Und das übersteht kein Unternehmen auf dieser Welt.
Nein, das ist klar. Das war ein Dahinschlachten.
Klar. Der Hintergrund bei dieser ganzen Kiste ist der, ja, Entschuldigung, du hast recht, 19. Januar war die Verhaftung.
Ja.
Der Hintergrund, das ist für mich immer ein bisschen schwierig zu erklären. Wir waren nach Frankfurt der größte Arbeitgeber für Kirchenmitglieder. Und wir hatten da auch einen ehemaligen Bischof und damals aktives Mitglied der Pfarrpräsidentschaft, dem wir natürlich uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht haben, wie wir das überhaupt getan haben eigentlich. Der hat sich mit einem anderen Führungsmitglied, das kein Mitglied der Kirche war, zusammengetan und hat bei einem, ich sage das jetzt mal in aller Deutlichkeit, bei einem Jahresverdienst von etwa damals offensichtlich die Meinung vertreten, dass das noch zu wenig ist und wollte sich selbstständig machen. Und hat das dann mit diesem anderen zusammen auch getan und wir haben das sogar insoweit auch akzeptiert, dass wir gesagt haben, komm, lass uns nicht im Ärger auseinandergehen. Es ist Platz für uns beide auf diesem Markt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der Partner, mit dem er sich da zusammengetan hat, dass der hochkriminell war. Schon in der Vergangenheit. Der hatte seine Unterlagen wohl manipuliert, denn wie sich später dann herausstellte, hatte der zu dem Zeitpunkt schon, was weiß ich, wie viele Jahre Gefängnis hinter sich. Aus den Gründen wegen Betrug und Urkundenfälschung und all diesen Dingen. Das ist aber dann durch einen unserer Führungsmitarbeiter im Außendienst, der hat das rausgefunden. Und hat das dann an unsere Mitarbeiter geschickt, mit dem Hinweis, also Leute, bevor ihr euch jetzt mit dem da einlasst, überlegt euch mal, was das für ein schlimmer Finger ist. Und dann ist etwas geschehen, das haben wir uns nicht denken können und auch nicht gedacht. Nämlich beide haben sich dann hingesetzt, des Nächtens, und haben tagelang und all diese Dinge, die halt notwendig sind, wenn man eine Staatsanwaltschaft in die Gänge bringen will. Und haben dann bei der Staatsanwaltschaft eben Anzeige erstattet gegen uns, wegen Geldwäsche, alles was halt so gerade so ein bisschen aktuell ist. Dabei hatten wir kein einziges Auslandskonto. Wir haben nichts gehabt, wo man sagen kann, das ist dubios oder
irgend sowas. Aber wenn man überhaupt nicht auf Bankfinanzierung zugreift und nichts von alledem über Banken finanziert ist, dann ist ja die Frage, die sich stellt, braucht man für sowas nicht eine Banklizenz, wenn man dann auch noch einer der Geldwäsche dann bezichtigt ist? Kommt das ja dann vielleicht auch nicht von irgendwo her?
Nein, also erstens mal, wir hatten eine Banklizenz.
Ah, okay.
Wir waren offiziell zugelassen als sogenannte Wertpapierhandelsbank. Von daher
war das dann sicher, okay, gut.
War das überhaupt kein Problem. Nur, was wir, und das muss ich offen zugeben, das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir gemacht haben. wir haben die deutsche Bankenwirtschaft unterschätzt. Denn, wie schon gesagt, wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt den deutschen Banken bereits roundabout 2 Milliarden Mark entzogen gehabt. Denn das Geld, das die Anleger bei uns investiert haben, konnten sie natürlich logischerweise nicht bei der Bank investieren. Und nun tat sich da plötzlich ein System auf, bei dem die Finanzierungshoheit der Banken massiv in Frage gestellt war. Und das hat natürlich noch mit dazu geführt, das haben wir natürlich alles erst hinterher festgestellt und erfahren, das hat natürlich dann dazu geführt, dass hier die Banken massiv interveniert haben. Mhm. Und da kam es also dann zu dieses Zusammenwirken, wie beim Tsunami. Da wirken auch verschiedene Kräfte zusammen, bis es zu dieser Monsterwelle kommt. Und genau das haben wir auch erlebt. Dass es so viele scheinbare Einzelheiten gegeben hat, die man versucht hat, uns ans Bein zu binden, und die aber von verschiedenster Seite unterstützt worden sind. So, und all diese Einzelteile sozusagen, die frustrierte Bankenlandschaft, die Mitarbeiter, die uns kaputt machen wollten, die bei der Gelegenheit natürlich selber auch kaputt gegangen sind, logischerweise, und all diese Dinge, dann die Strauß-Arie, also die politische Arie, alles das waren Dinge.
Die Großindustrie, ja.
Ganz klar, weil wir mit über so eine Wasserstoffanlage verhandelt haben. Und die wollten die auf ihrem Gelände haben. Und dann haben wir gesagt, ja, also, ich meine, wir sind vielleicht nicht ganz intelligent, aber so saublöd sind wir auch wieder nicht, dass wir euch auf euer Gelände eine Anlage hinstellen, die ihr dann fröhlich nachbaut, ohne dass wir was davon haben. Also das haben wir dann denn doch nicht gemacht. Und all diese Dinge, das waren alles so scheinbare Einzelheiten, Details, die man unter normalen Umständen hätte sicherlich organisieren und regeln können. Und jetzt können Sie sich vorstellen, bei dem, was Sie da ja gerade vorgelesen haben, wird ja deutlich, wenn ich mir vorstelle, was das für ein Mammutprozess war. Und jetzt ist natürlich etwas eingetreten in der ganzen Geschichte, wo ich sage, naja, der Herr weiß schon, was er tut, denke ich mal. Denn man hat uns ja verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Wer das nicht erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen.
Da will ich rein. Aber erst möchte ich nochmal verstehen, welche Rolle haben da die Opfer gespielt bei dieser Sache, die ihre Gelder verloren haben zum Beispiel? Wie, mit welchen Gefühlen und welchen Empfindungen sind die da jetzt raus aus dieser Sache im Nachgang?
Ja,
was ist da zurückgeblieben? Weil
ja,
das ist eine Sache, die sich mir nie erschlossen hat, weil das immer so ein versiegeltes Buch war, über das keiner reden wollte.
Naja, das ist, kann ich Ihnen schon erklären. Aber dazu muss ich nochmal auf die Untersuchungshaft zurückkommen, denn das ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei der ganzen Sache. Wenn Sie in Untersuchungshaft sind, dann sind Sie 23 Stunden am Tag in einer 7 Quadratmeter Zelle alleine eingesperrt, ohne Kontakt nach außen. Das heißt, Sie haben, der Anwalt hat zwar Zugang zu Ihnen, aber der bürokratische Aufwand, den er betreiben muss, um mit Ihnen als Untersuchungshäftling reden zu können, ist gigantisch. Hinzu kommt noch, dass ja sämtliche Unterlagen beschlagnahmt worden sind. Über 60 Computer. Wie wollen Sie da eine vernünftige Verteidigung aufbauen?
Ach, gar nicht. Das ist unmöglich. Wir reden ja hier über.
Wir
reden ja über Ihre religiöse Geschichte.
Richtig.
Um das nochmal darzustellen.
Richtig.
Für Sie als Menschen und Ihre Glaubensgeschichte. Und das ist ja etwas, was extremst einschneidend ist, wenn man am 19. Januar 2000 plötzlich von einer Horde von Polizisten überrascht wird und danach erst einmal für 8 Jahre von der Bildfläche verschwindet, quasi. Ohne zu wissen, was eigentlich passiert am Anfang. Das hatten wir ja in unserem Gespräch mal besprochen. Richtig. Und das ist eine unglaublich schockierende Erfahrung gewesen.
Ganz ohne Frage. Und das Schockierendste dabei an der Geschichte war, dass wir immer zu allen Zeiten es als ein absolutes Selbstverständnis betrachtet haben, für die Kirche da zu sein. Wir haben unendlich viele Dinge getan, die mit unserem Geschäft überhaupt nichts zu tun hatten. Aber die mit der Kirche etwas zu tun hatten. Ich nehme ein Beispiel heraus, das uns dann im Nachhinein, im Übrigen auch von der Kirche, sehr schlecht vergolten wurde, sage ich jetzt mal. Sie erinnern sich vielleicht, damals gab es diesen Krieg in Kroatien.
Jugoslawien.
So. Und damals hat die Kirche aufgerufen, man möge doch bitte für die Kinder dort entsprechende Hilfsmaßnahmen in Gang setzen, zum Beispiel entsprechende Pakete packen. Da wurde dann auch genau vorgegeben, was darf in den Paketen drin sein und wie sollen die aussehen und all diese Dinge. Und dann hat der damalige Pfarrpräsident zu uns gesagt, Mensch Brüder, wir haben ein Problem, wir könnten das gerne machen. Und wir kriegen von der Kirche dafür auch Geld. Aber das steht noch nicht zur Verfügung. Nur wenn wir das jetzt nicht gleich machen, dann verpufft das alles. Und bis wir das Geld von der Kirche kriegen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, könnt ihr uns helfen? Dann haben wir damals aus unserer Privatfirma sozusagen, haben wir damals 128.000 Mark der Kirche kostenfrei zur Verfügung gestellt, um das Projekt umsetzen zu können. Ohne, dass wir dafür irgendwas verlangt haben, gar nichts. Sondern einfach, weil wir gesagt haben, okay, natürlich, ein Kirchenprojekt, das unterstützen wir. Und solche Dinge gab es in vielfacher Form. Aber als man uns dann am 19. Januar 2000 verhaftet hat, dann hat die Öffentlichkeitsbeauftragte damals zwei oder drei Tage später verlautet, dass sie sich ja immer schon von solchen Geschäften distanziert haben und dass sie sich auch von uns distanzieren und dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben und ähnliche Dinge mehr. Da stand noch nicht mal, da hat noch nicht einmal der Staatsanwalt gewusst, ob er mit seiner Behauptung durchkommt. Aber die Öffentlichkeitsbeauftragte der Kirche hat uns zu diesem Zeitpunkt schwersten Schaden zugefügt. Weil nämlich wir uns dann von der Staatsanwaltschaft anhören mussten. Ja, was wollt ihr denn? Eure eigenen Glaubensbrüder sind der Überzeugung, dass ihr Verbrecher seid. Das war für uns, muss ich zugeben, ein schwerer Schlag ins Kontor.
Wenn die WABAG der größte Arbeitgeber von Kirchenmitgliedern war, nach der Kirchenverwaltung in Frankfurt selbst, was heißt das an Mitarbeiterzahlen, die vielleicht der Kirche angehört haben?
Also allein hier in München waren es etwa 60.
60.
Dann kamen noch andere dazu in Essen und ja, halt im Bundesgebiet und dann auch vor allem in damals war ja auch war ja dann plötzlich Ostdeutschland da und da haben wir damals auch erhebliche sagen wir unter Anführungsstrichen Aufbauhilfe geleistet, indem wir auch viele Geschwister dort untergebracht haben und viele der Geschwister, das sage ich heute ganz klar und offen, sind nicht wegen ihrer Qualifikation bei uns gewesen.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne ja das ist Vorgehen, nicht, dass man die Leute eben aufgrund ihrer Loyalität einstellt. Also ihrer verhaltensbezogenen Kriterien und nicht unbedingt aufgrund ihrer papierbezogenen Vita und ihrer fachlichen Qualifikation.
Genau.
So, und du bist Mitglied der Kirche, ich vertraue dir, deswegen komm an Bord und ich tue damit jemandem einen Gefallen, der jemandem einen Gefallen tun will. Ich will damit nur sagen, wenn also tatsächlich, sagen wir mal so 100, 120 Leute, nicht nur hier in München, sondern insgesamt ja, in Deutschland,
so wie du hatten,
Mitglieder der Kirche waren, die werden ja wahrscheinlich auch ihren Zehnten gezahlt haben. Inklusive der Brüder, die in der Geschäftsführung waren.
Davon gehe ich aus, ja.
Da kann man von ausgehen.
Davon gehe ich aus.
Und zwar nicht nur ein paar Wochen, sondern, sondern mehrere Jahre.
Richtig? Ja. Ja, wir haben uns ja auch sonst eingebracht in jeder Beziehung.
Da müssen doch Millionen geflossen sein in die Richtung der Kirche. Ja, allein über diesen Kanal der Zehntenzahlung der Brüder.
Ach so, wenn man das alles zusammennimmt, ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht, ich konnte es nicht beurteilen.
Aber alles Mutmaßung, wir können es nicht wissen, nicht?
Ja, aber im Prinzip ist die Überlegung richtig. Und es war für uns daher umso befremdlicher, wie wir feststellen mussten, dass wir innerhalb von wenigen Tagen, das war gar keine Frage von der Entwicklung des Prozesses oder so irgendwas, sondern innerhalb von wenigen Tagen wurden wir zur Persona non grata erklärt. Wir wurden von allen, ausnahmslos allen, bis auf eine Handvoll fallen gelassen. Das ist wirklich mal nicht mehr wie eine Handvoll. Die zu uns gestanden waren. Die gesagt haben, ich glaube alles, aber das nicht. Und das war für uns schon ein geistiger Aderlass der besonderen Art. Weil das konnten wir uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Wir waren völlig isoliert, hatten mit niemandem Kontakt. Und gerade mal mit unserer Familie, beziehungsweise mit meiner Frau, Familie kann man gar nicht sagen, mit meiner Frau konnte ich Kontakt halten, aber da war immer ein Polizeibeamter dabei gesessen. Also so viel zum Thema Rechtsstaatlichkeit und ähnliche Dinge mehr. Also wer heute behauptet, die Bundesrepublik Deutschland sei ein Rechtsstaat, dem muss ich sagen, mein lieber Freund, du hast keine Ahnung, was ein Rechtsstaat ist. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema.
Ja, oder ich dehne den Begriff Recht nicht.
Eine halbe Stunde.
Ja. Man muss sich halt überlegen, was dort versucht wird. Durch Untersuchungshaft soll die Person ja mürbe gemacht werden.
Mhm. Und das Entscheidende aber dabei ist, und darum bin ich darauf zurückgekommen, weil Sie sagten, wegen der Glaubensfrage.
Ja, richtig.
Wenn mein Glaube auf die Kirche gefußt hätte, dann hätte ich spätestens eine Woche nach meiner Verhaftung den Glauben aufgegeben. Ganz eindeutig. Weil das Verhalten der Kirchenmitglieder im Allgemeinen, aber insbesondere auch der Führer, der damaligen Führer, war skandalös. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und jeder, der das mitbekommen hat und der das erfahren hat, hat den gleichen Standpunkt vertreten. Er hat gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht möglich, dass es die Kirche des Herrn ist. Gibt es nicht.
Warum? Also bislang habe ich jetzt nur den Hinweis gehört, dass die PR-Beauftragte der Kirche sich unmittelbar nachdem da irgendwas passiert ist in München, dass sie sich sofort öffentlich distanziert hat, stellvertretend für die Kirche.
Also der gleiche Pfarrpräsident, der uns 2 Jahre vorher, wie lange das davor war, weiß ich gar nicht mehr, einige Jahre zuvor, in Sachen Kroatien um Hilfe gebeten hat, der gleiche Pfarrpräsident hat uns unmittelbar nach unserer Verhaftung den Krieg erklärt, indem er uns geschrieben hat, gesagt hat, alles ganz furchtbar schlimm und wir sollten doch bitte ein Geständnis ablegen und dies sei doch der bessere Weg und der Herr liebt doch alle diejenigen, die umkehren und so weiter. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, kurze Zeit drauf, hat er in einer Aussage bei der Staatsanwaltschaft die Tatsache, dass wir der Kirche damals massiv finanziell auch geholfen haben, diese Tatsache hat er jetzt ins Gegenteil gekehrt und hat gesagt, ja, wir haben damals schon vermutet, dass mit den Geldern irgendwas nicht stimmt, weil wer macht sowas schon? Dann hat der gleiche Pfarrpräsident versucht, uns zu exkommunizieren.
In Abwesenheit, ohne Vorladung.
Er hat es versucht. Es ist ihm nicht gelungen. Muss ich gleich dazu sagen.
Wer hat das behindert?
Wir selber.
Okay.
Wir haben das behindert, weil wir eines, da bin ich heute noch froh drüber, diesen Gedankengang, am Tag nach meiner Verhaftung, unabhängig voneinander, wir hatten ja keinen Kontakt zueinander, hat sowohl mein Partner als auch ich an den Pfarrpräsidenten geschrieben und haben ihm eine Ehrenerklärung abgegeben. Sie kennen uns seit 30 Jahren. Sie wissen, dass wir zu jeder Zeit und zu aller Zeit loyal und rechtschaffen der Kirche gedient haben. Und wir erklären Ihnen jetzt als Priestertumsträger, als hohe Priester dieser Kirche, dass von den Vorwürfen, die gegen uns erhoben werden, nichts dran ist. Da ist nichts wahr dran. Dies, was da genau dahinter ist, können wir noch nicht überblicken. Aber wir erklären Ihnen hier in aller Deutlichkeit, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Die Vorwürfe sind unberechtigt. Das haben wir gleich am Doktor nachgeschaut. Und das hat dann dazu geführt, dass man wohl gesagt hat, naja, man, unter den Umständen können wir schlecht exkommunizieren, dann müssen wir erst abwarten, was bei dem Prozess rauskommt.
Aus der Untersuchungshaft heraus dieses Schreiben geschickt?
Ja, richtig.
Okay. Man ist ja völlig schockiert und in dieser Situation hat man ja Existenzängste.
Ja.
Haben Sie das irgendwie geahnt, dass da jetzt irgendwas am Horizont ist, dass da gleich vielleicht Horden von Polizisten da vor meiner Tür erscheinen und mich hier abführen?
Ja, es ist so. Wir sind im Herbst 99, hat man uns einen anonymen Hinweis gegeben, dass man uns bei der Staatsanwaltschaft angeschwärzt hätte und dass die ermittelt. Und die nächste Reaktion war dann unsere Verhaftung im Januar. Und trotzdem traf uns das im Januar überraschend. Es gab keine Anzeichen. Ja? Es gab nirgends Anzeichen, dass die jetzt in irgendeiner Form auf uns losmarschieren.
Weil Wahrheitsfindung einfach nicht das Thema war, sondern richtig. Man wollte jemanden verknacken.
Ganz genau, das ist der Punkt. Völlig richtig. Wir haben das genau richtig erkannt. Wahrheitsfindung war unmöglich. Wir haben trotzdem auch unabhängig voneinander, und das berührt mich immer wieder positiv, wir haben leitsordnerweise haben wir die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zerlegt und nachgewiesen, dass die Vorwürfe haltlos sind, falsch waren. Nur, jetzt kommt die faktische Kraft des Normativen. Die Firmen waren kaputt. Durch diese völlig überzogene Aktion der Staatsanwaltschaft haben sie sämtliche Unternehmen auf den Schlag in den Ruin getrieben. Primär. Aber Gott sei Dank nur primär. Weil es innerhalb dieser Aktionärsgesellschaften immer welche gab, die ein bisschen weiter gedacht haben. Und die das System durchblickt haben. Und die verstanden haben, was sie da in der Hand haben. Und die haben dann diese Unternehmen aufgefangen und die produzieren heute noch zum Teil mit großem Erfolg.
Das heißt, Kapitalien wurden gebildet, die auch immer noch bestehen.
Ja, natürlich.
die aus Barbeck hervorgegangen sind.
Ja.
Okay. Was ist nochmal, um auf dieses Thema Opfer zu sprechen zu kommen? Es müssen doch auch private Gelder irgendwo da reingeflossen sein, die hinterher unauffindbar waren oder die zerschossen sind. Spricht aber Anlagebetrug immer davon, dass die arme alte Witwe, die versucht hat, ihre Rente irgendwie so ein bisschen sicher anzulegen, dabei über die Klinge gesprungen ist und so weiter. Aber sowas hat es da nicht gegeben in dieser Sache.
Also ob es sowas gegeben hat, weiß ich nicht. Weil ich natürlich wir haben insgesamt zu dem Zeitpunkt über 40.000 Anleger gehabt. Woher der Einzelne dort sein Geld bezogen hat und mit was für einem Anteil seines Vermögens und unter welchen Umständen er sich da beteiligt hat, tut mir leid. Das entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Wir haben, und das ist auch ganz interessant, in unserer Branche wurde über viele Jahre hinweg immer propagiert, es muss in den Prospekten drinstehen, dass das Risiko eines Totalverlustes möglich ist und. So. Das haben wir uns zu Herzen genommen, weil wir gesagt haben, das ist in der Tat ein Recht, das der Anleger hat, dass wir ihn im Vorfeld, soweit als nur irgend möglich, darüber informieren, welche Imponderabilien in dem Geschäft drin stecken. Das haben wir getan. Wir haben allein in unseren Prospekten, die etwa 60 Seiten stark waren allein 21 Seiten, alles nachvollziehbar, liegt ja alles vor, sogenannte Risikobelehrungen, wo wir explizit darauf hingewiesen haben, also, wenn die Situation eintritt, dann besteht die Gefahr, dass die eintritt. Und wenn das eintritt, dann kann es passieren, dass du dein Geld verlierst. Oder ähnliche Dinge mehr. Das heißt also, wir haben sehr sorgfältig mit Anwälten, mit allem, was uns zur Verfügung stand, versucht, diese Dinge sach- und fachgerecht darzulegen und darzustellen. Das hat man uns hinterher dann zum Vorwurf gemacht. Und ich gesagt, ihr habt das ja bloß alles reingeschrieben, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Hätten wir es nicht reingeschrieben, dann hätten sie uns vorgeworfen, hätten gesagt, also ich habe die Anleger ja völlig im Unklaren gelassen. Also diese Vorgehensweise, die wir praktiziert haben, hat sich für uns aus unserem Evangeliumsverständnis heraus, und damit versuche ich jetzt den Bogen zu schlagen, diese Vorgehensweise hat sich aus unserem Evangeliumsverständnis heraus aufgezwungen. Wir haben das gemacht, weil es uns ein Bedürfnis war. Weil wir eben keine Geschäfte auf Sand bauen wollten, sondern ganz im Gegenteil. Und dann auch noch der Geschäftsbereich, der damals ja gerade erst im Aufblühen war, der gerade erst im Kommen war, und die Banken sich vornehm zurückgehalten haben und wir garantiert heute nicht so weit wären, wenn es nicht andere Finanzierungsmodelle gegeben hätte, wovon zum Beispiel eine ganze Reihe von auch heute noch bestehenden Gesellschaften mein Modell damals einfach abgekupfert haben. Und da muss ich sagen, das war unser Verständnis. Wir waren der festen Überzeugung, das Richtige zu tun und auch rechtschaffen zu tun. Es war auch dann sehr schnell klar, es ging, wie Sie schon sagten, nicht um Rechtsfindung. Also es ging ganz einfach darum, eine Verurteilung herbeizuführen. Mit aller Macht. Nicht zuletzt auch deshalb, behaupte ich jetzt, weil die Staatsanwaltschaft ganz genau gewusst hat, würden wir freigesprochen werden, dann hätte das den Freistaat Bayern Unsummen gekostet. Absolute Unsummen. Weil man muss sich einfach mal vorstellen, selbst wenn ich jetzt mal von der niedrigsten Summe ausgehe, die dort im Raum stand, nämlich etwa 240 Millionen D-Mark damals noch, selbst wenn ich das zugrunde lege für einen Schadenersatz, hochgerechnet auf 10 Jahre, denn auf diesen Zeitraum sind die Projekte konzipiert gewesen, dann können Sie sich mal ausrechnen, was das bedeutet. Das Problem, das er hat, ist, wenn er verliert. Weil dann natürlich sowohl die Anleger, in unserem Fall sowohl die Anleger, als auch wir, natürlich Schadenersatzansprüche geltend machen können. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die unterste Summe dessen, was an Schaden in jedem Fall nachzuweisen war, ohne dass wir unsere Schäden, sage ich jetzt mal hochgerechnet haben, bei 240 Millionen lagen, dann können Sie sich ausrechnen, was da passiert, wenn die den Prozess verlieren. Und dann können Sie sich ausrechnen, was mit dem Richter passiert, der diesen Prozess, den Freistaat, verlieren lässt. Für mich war eines in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung. Wie gesagt, 7 Quadratmeter ohne Fenster und das 23 Stunden am Tag. Und das über 2 Jahre.
Kein Tageslicht, nichts, man konnte nichts sehen.
Tageslicht, ja, das war so eine Art Oberlicht. So eine Art Oberlicht.
Aber man konnte da keine Wolke sehen oder sowas?
Nein, eigentlich nicht, nein. Es ist zwar Licht reingekommen, aber sie mussten den ganzen Tag eine Neonröhre brennen lassen, weil sie sonst nichts gesehen haben. Und in dieser Zeit keinen Zugang zu irgendwelchen Informationsquellen. Außer der Tageszeitung, das ja. Und, 27 Monate war der ganze Spaß. Und halt so die Zeitschriften und diese ganze Schmarrn, ja. Aber ansonsten keine Zugang zu irgendwelchen Informationsquellen, geschweige denn jetzt zu Informationsquellen, die ihnen hätten helfen können, irgendwas in Sachen Prozess zu tun.
Also 27 Monate in Untersuchungshaft gewesen, unter diesen Bedingungen nur mit einem Oberlicht, keine Wolke gesehen, nichts.
Richtig.
Und alle 2 Wochen von der Ehefrau besucht für eine halbe Stunde.
Korrekt.
Wenn die so nett waren, sie auch durchzulassen.
Richtig.
Wenn man einen Termin bekommen hat. Oder der ist wieder abgesagt worden oder verschoben. Oder
wie lebt es sich da draußen weiter, wenn so eine Situation ist, als Ehefrau und Mutter von Kindern? Wie geht das?
Schwierig.
19. Januar 2000. Und plötzlich ist der Ehemann weg. Erklären Sie das einfach mal.
Also die Polizei kam an dem Mittwoch früh und fragte, ist Herr Dallinger da? Und ich sagte, ja, ist oben. Und dann sind sie raufgestürmt und haben ihn aufgefordert, mitzukommen. Und ich war natürlich vollkommen perplex, auch geschockt. Und habe mir gedacht, ja, das wird sich schon bald auflösen, das Ganze. Das kann ja bloß ein Missverständnis sein. Und ja, war dann von einem Tag auf den anderen vollkommen ohne Mann, ohne Einkommen dagestanden. Und wir hatten ja noch 2 Kinder, die
ja,
damals...
Eben. Richtig, im Schulalter waren.
Ja, also ja. Der Fabian war 16, voll in der Pubertät.
Ja.
Und die Tochter, die da...
Die hat bei uns eine Lehre gemacht.
Die hat eine Lehre gemacht dort in der Firma. Die war dann sofort auch ohne Lehrstelle da gestanden. Und ja, ich habe mir dann irgendwie, nachdem der erste Schock überwunden war, mir gedacht, ja, ich muss irgendwie versuchen, Einkommen zu erzielen. Denn ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, also Hausfrau. Und war 50 Jahre alt und aus meinem Beruf schon über 20 Jahre raus.
Aber hätte die Staatsanwaltschaft nicht alle Konten des Haushaltes Dallinger gesperrt? Da wäre doch eigentlich nichts durchgekommen, egal was man verdient hätte, oder? Wie hätte das funktioniert?
Also es war so...
Weil ich sehe ja auch, dass Rechnungen reinkommen. Also es kommt Strom rein. Es muss der ganze Haus muss bezahlt werden. Das wird wahrscheinlich nicht voll abbezahlt sein. Das heißt, da kommen Annuitäten. Die ganzen laufenden Ausgaben werden doch wahrscheinlich weit über den Verhältnissen dessen gelegen haben, was Sie allein hätten verdienen können,
richtig,
oder?
Richtig, das war so. Also ich konnte das nie allein aufrechterhalten. Und die Bank hat ja schon mit Zwangsversteigerung gedroht und hat eben dann wollte, dass wir das Haus verkaufen, was wir dann auch betrieben haben. Wobei es sich dazu sagen muss, es handelte sich um das Haus meiner Großeltern, das wir von meiner Mutter dann, also zum Teil, also wurde es uns überlassen, beziehungsweise wir haben das Haus dann um- und angebaut, modernisiert und hatten da eben noch zu zahlen.
Wie häufig konnten Sie den Ehemann besuchen?
Ja, ich konnte ihn nur alle 14 Tage besuchen. Das war mal eine halbe Stunde und da musste ich vorher aber erst einen Termin ausmachen mit der Kripo, damit immer einer dabei sein konnte in der Untersuchungshaft jetzt.
Ja, ja. Und die Anwälte, die konnten dann auch, so, die konnten häufiger?
Die konnten häufiger zu ihm kommen.
Okay, das heißt, sie konnten also die Untersuchungen, die rechtlichen und die rechtliche Unterstützung ihres Mannes proaktiv treiben in dieser Zeit? Oder?
Ich habe natürlich schon Kontakt mit den Anwälten gehabt, also mit dem normalen Strafverteidiger, aber auch mit Steueranwalt oder mit Steuerberater. Ich musste mich da war vollkommen nicht involviert in diesen Dingen, musste mich mit allen möglichen Leuten da auseinandersetzen, was auch nicht ganz so einfach war. Und habe dann also am 19. war die Verhaftung, Januar, und habe dann am 15. Februar bereits einen Job gehabt.
Teilweise werden Sie ja nicht alleine unterschriftsberechtigt gewesen sein, sondern dann war das auch, wie macht man sowas?
Da hatte ich von meinem Mann eine Generalvollmacht, die er mir ausgestellt hat.
Und das ging ja.
Das ging dann so einigermaßen, ja. Aber nicht in allen Bereichen.
Ja.
Manchmal konnte ich die Post nicht abholen und konnte sie nicht bekommen. Das waren schon auch ganz schön demütigende oder Erlebnisse, die man da so
absolut,
hat.
Absolut,
ja. Wenn sie dann sagen, ja, wo ist denn Ihr Mann, wieso kommt er nicht selber? Und dann muss ich sagen, geben Sie es mir, er kann nicht. Ja, wo ist er denn? Da musste ich ihm sagen, was Sache war. Oder auch in meiner Firma dann, niemand durfte es wissen.
Ja.
Ich hatte nur die eine Frau, die Abteilungsleiterin, die mich eingestellt hatte, die wusste Bescheid und sonst aber niemand. Als das Gehalt zum Beispiel gepfändet wurde, das Konto gepfändet wurde, habe ich das durch einen Zufall noch erfahren und konnte mir dann das Geld per Scheck auszahlen lassen, sonst hätte ich den ganzen Monat kein Einkommen gehabt. Und verstehe. Was noch dazu kommt, was mich eigentlich ziemlich erschüttert hat, dass ich meine, ich war damals wirklich auch das erste Vierteljahr wie in so einem Kokon gefangen. Ich war richtig schockiert durch das Ganze, also traumatisiert durch die ganzen
und vor allem Verhältnisse.
Die Kinder auch. Und als das dann so weit kam, dass ich habe dann immer wieder verhandelt mit der Bank, mit dem und mit jenem, obwohl die Zwangsversteigerung eigentlich schon eingeleitet war. Und unsere Tochter dann mal sagte, Mama, wo sollen wir denn eigentlich hin? Habe ich mir gedacht, jetzt musst du so handeln, jetzt musst du wieder ein Heim schaffen, wenn das Heim jetzt weg ist, wenn das aufgelöst wird oder verkauft, versteigert, was auch immer. Dann musst du wieder ein Heim schaffen. Und dann habe ich angefangen, Anzeigen zu studieren und habe mir gedacht, ja, sowas Ähnliches, was wir schon hatten mit Garten. Habe dann eine Wohnung gefunden außerhalb von München im Parterre mit Garten.
Wussten Sie, wann war Ihnen klar, dass das länger dauern könnte?
Das wurde mir so im Laufe der Zeit dann schon klar. Erst dachte ich, das ist nur eine vorübergehende Zeit.
Der kommt morgen wieder oder heute Abend
ungefähr,
oder so. Ja.
Weil ich, darum habe ich auch gar nicht so stark auf meine Weiter- und Fortbildung gesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich muss ja nur die Zeit überbrücken, eigentlich. Wenn ich mir von vornherein klar gewesen wäre, dass es so lange Zeit dauert, hätte ich vielleicht doch versucht, in meinem eigenen Beruf Fuß zu fassen. einerseits war ich schon motiviert, wieder etwas zu schaffen oder wieder ein Heim zu schaffen oder einfach, dass wir, ja, dass es irgendwie weitergeht, auch für meinen Mann dann und natürlich so vor allem auch für die Kinder, die natürlich auch sehr unter der Situation gelitten haben. Andererseits hatte ich aber auch manchmal wirkliche Tiefpunkte, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt kannst du wirklich nicht mehr. Und einmal auf dem Weg zur U-Bahn hatte ich auch wieder so ein niederschmetterndes Gefühl, dass ich nicht mehr weiter kann. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich ja im Tempel war vor einiger Zeit und dass mir die Hände aufgelegt wurden und ich gesalbt wurde, dass ich die Last tragen kann. Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich dann wieder. Mhm. Und noch so ein Erlebnis, da hatte ich so ein richtig niederschmetterndes Gefühl, das schaffst du alles nicht mehr und du kannst nicht mehr. Und kurze Zeit darauf habe ich mir dann überlegt, wer bestimmt das eigentlich? Das bestimme eigentlich nur ich selber, ob ich noch kann. Und habe mich dann praktisch mehr oder minder dazu durchgerungen, doch noch zu können. Vielleicht war es auch eine Eingebung. Ich kann es aber nicht wirklich so mit Bestimmtheit sagen.
Sie haben es gemeinsam.
Ja,
das zusammen.
Wir sind noch dabei.
Wir sind immer noch dabei. Es ist immer noch nicht zu Ende.
Es ist noch nicht zu Ende. Mhm. Überhaupt nicht. Allein die Entwicklung meiner Gesundheit habe ich also meiner Haft zu verdanken. Ganz eindeutig. Und die ist äußerst problematisch. Dann auch die Traumatisierung. Da kann man jetzt drüber denken, wie man will. Es ist ja keiner nur im Entferntesten auf den Gedanken gekommen, uns in irgendeiner Form psychologische Hilfe zukommen zu lassen. Nur, eines steht fest. Wir waren alle, die davon betroffen waren, zutiefst traumatisiert.
Ich muss noch dazu sagen, ich hatte natürlich schon auch Hilfen, ich habe das nicht alles von mir allein geschafft, außer dass ich davon ausgehe, dass der Herr mir geholfen hat, in der Situation so schnell einen Job zu finden oder ja, mich in diesen Beruf reinzuarbeiten. Am ersten Tag wollte ich nämlich gar nicht mehr hingehen, weil es einfach ziemlich schwierig war. Aber hatte ich auch noch Unterstützung durch unsere Eltern und auch durch einen Jugendfreund von meinem Mann, der sich auch angeboten hat, und ist mir in dieser Situation zur Seite gestanden, bei Gängen mit Behörden oder sonstigen.
Kein Mitglied
der Kirche, mein Mann, Jugendfreund. Der war plötzlich da und hat gesagt, ich habe gehört, was passiert ist und brauchst du Hilfe, ich helfe dir, ich bin immer da, du kannst dich in jeder Lage an mich wenden. Und der hat mir auch geholfen, ist mit mir zur Bank gegangen, ist mit mir zum Autohaus gegangen, musste das Leasing-Auto zurückgeben, hat einen Unfall vorher noch. Und also es waren wirklich sehr, sehr schwierige Situationen. Die Zwangsversteigerung, wo es dann doch noch verkauft werden konnte, zu ganz knapp noch, konnte es doch noch verkaufen.
Also keine werden. Zwangsversteigerung, nein, sondern es ist dann zum dann fairen Preis.
Gerade noch abgewendet worden. Ja. Also aber wirklich im letzten Moment.
Und wir können wirklich sagen, wir haben alles reingegeben. Absolut alles. Ohne Abstriche. Alles, was wir uns erarbeitet hatten, alles, was wir zum Teil geerbt hatten.
Ja, das Haus, das ist ja weg. Also selbst wenn sie einen vollen Preis erwirtschaftet haben, aber letztlich hat sich für Easy dadurch ja nichts verändert. Selbst wenn es jetzt zwangsversteigert gegangen wäre.
Sonst wären halt mehr Schulden übrig geblieben dann oder so. Ich muss da nicht aufpassen, dass ich mich nicht verschnappe oder verrede, weil es dürfte ja in der Firma, wollte ich ja auch nicht gerade hausieren gehen damit, weil ich es ja dann hernach auch als Makel empfunden habe, obwohl es eigentlich, dachte mir, das steht hier oben geschrieben. Und wenn ich dann abends den Briefkasten aufgemacht habe, also, was wird denn da wieder drin sein? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja.
Also, wissen Sie, es ist für uns in der Tat so, das, was uns passiert ist, ist insoweit eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Weil man uns unsere Reputation beraubt hat. Man hat uns unseren guten Namen genommen. Weil all das, was wir erlebt haben, innerhalb und außerhalb der Kirche, haben wir bewältigt, weil wir beide das Evangelium und Jesus Christus als unseren zentralen Punkt erkannt haben und daran festgehalten haben und heute daran festhalten. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir uns auch nicht mehr maßregeln lassen oder verbiegen lassen. Das geht bei uns nicht mehr. Weil ich habe eine Überzeugung gewonnen. Für diese Überzeugung stehe ich ein. Und meine Frau ist ganz genauso, nur sie ist etwas diplomatischer als ich. Ich sage ganz klipp und klar, beweist mir anhand der Heiligen Schrift, dass das, was ich sage, falsch ist, dann werde ich der Erste sein, der das revidiert. Solange ihr das aber nicht könnt, müsst ihr mit dem leben und mit dem Vorleben leben, was ich sage.
Danke für eure Zeit heute bei Mormon Stories. Die Musik kommt von den Saber Rattlers. Ihr könnt sie auf ihrer Website besuchen auf saber-rattlers.com. Das Logo für den Podcast wird netterweise zur Verfügung gestellt von studiocase.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Come, come, ye saints, no toil nor labor fear, but with joy.